Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Er ist politisch interessiert, mischt sich gerne auch mal ein und hat einen Hang zu äußerst papierintensiven Monumentalwerken. Heinrich August Winkler. Wie wir wurden, was wir sind, heißt sein neues Buch, das sich wieder seinem Großthema der deutschen Frage widmet, wenn auch deutlich ressourcenschonender. Was genau in dem, ja, nahezu schmal anmutenden Bändchen steht, darüber sprechen wir gleich. Und wir stellen Ihnen ein Buch vor, das sich mit einer Frage beschäftigt, die schon einige Wissenschaftler umgetrieben hat, nämlich wer genau im Zeitalter künstlicher Intelligenz die Entscheidungen trifft, Mensch oder Maschine. Paul Nemitz und Matthias Pfeffer haben es geschrieben. Der eine berät die EU-Kommission und die Bundesregierung in Fragen der Datenethik, der andere ist Journalist. Prinzip Mensch heißt der Titel. Außerdem bei Andruck wollen wir Ihnen eine Graphic Novel ans Herz legen, in der es um ein überaus spannendes Kapitel der jüngeren politischen Geschichte Chiles geht. Und ein Buch über die Geschichte des Strafvollzugs in der Bundesrepublik. Mit seinen dicken Bänden über die Geschichte und Gegenwart des Westens landete Heinrich August Winkler 5 Bestseller. Schon im vergangenen Jahr hat er damit begonnen, die Inhalte daraus aktualisiert und in kürzerer Form, also auf nur knapp 1000 Seiten, zusammenzufassen. Den Titel Werte und Mächte haben wir Ihnen damals vorgestellt. Und diese kürzere Form scheint ihn gepackt zu haben, denn nun hat der 81-jährige Historiker wiederum seine Erkenntnisse gebündelt und in einer kurzen Geschichte der Deutschen zusammengefasst, die sogar unter 300 Seiten liegt. Das Buch trägt den anspruchsvollen Titel »Wie wir wurden, was wir sind«. Konrad Ley hat das Buch für Andruck gelesen. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, eine kurze Zusammenfassung einer langen Geschichte. Wie ist Heinrich August Winkler das gelungen?
Winkler beherrscht sein Thema. Er hat einen Blick für die großen Zusammenhänge. Ein Beispiel etwa das Verhältnis von Einheit zu Freiheit in Deutschland. Zunächst erwähnt Winkler die Liberalen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Für die gehörte damals Einheit und Freiheit zusammen. Das war gar nicht anders denkbar. Doch die Zeit dann nach der Reichsgründung 1870 war durch das Motiv Einheit vor Freiheit gekennzeichnet. Das umgekehrte Motto, nämlich Freiheit vor Einheit, setzte dann Konrad Adenauer in den Jahren nach 1949 um. Und seit 1990 gibt es dieses Spannungsverhältnis zwischen Einheit und Freiheit nicht mehr. Jetzt heißt es Einheit und Freiheit.
Jetzt ist der Westen ja das große Schaffens-, wenn nicht gar Lebensthema von Heinrich August Winkler. Und ähnlich wie der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama ist Winkler über seinen fast theologischen Ansatz ja auch ein wenig gestolpert, dass der Westen eben das Ziel dieser beschriebenen Entwicklung war und der Garant für Frieden ist. Greift er das in seinem neuen Buch auf?
Nun, man muss sagen, in der Tat hatte Winkler in früheren Büchern diese Frage aufgeworfen. Etwa zerfällt die EU, zerbricht der Westen, sind die illiberalen Demokratien in Ungarn und Polen eine Gefahr für Europa? In dem neuen Buch geht er darauf so gut wie nicht ein. Sicher, er erwähnt den völkischen Nationalismus der AfD, der ihr nicht geschadet, sondern zu ihrem Erfolg beigetragen habe. Und er schreibt auch, dass die Annexion der Krim ein eklatanter Völkerrechtsbruch gewesen sei. Aber an seinem Ansatz, dass die Zukunft der westlichen Wertegemeinschaft gehört, rüttelt er nicht. Allenfalls betont er noch, Deutschland dürfe nicht hinter die nach 1945 gewonnenen Einsichten zurückfallen.
Sehen Sie denn andere kritische Punkte in der historischen Kurzfassung von Winkler?
Nun, Winkler ist stark, die westlichen demokratischen Traditionen herauszuarbeiten. Also etwa auch, wie sich im Westen Deutschlands in den Jahrzehnten nach 1945 ein kritisches Geschichtsbewusstsein herausgebildet hat. Mit dem Osten Deutschlands, der immerhin 40 Jahre lang aus der DDR bestand, da fremdelte er. So schreibt er etwa über den Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953, der fortan im Westen ja bekanntlich als Tag der deutschen Einheit gefeiert wurde. Zitat: Was er symbolisierte, war die Spaltung des Landes in zwei extrem unterschiedliche Staaten- und Gesellschaftssysteme. Nun, das ist sicher nicht falsch, aber Winkler lässt es am Verständnis der inneren Verhältnisse der DDR mangeln und auch am Widerstand für die SED-Diktatur. Denn dieser Arbeiteraufstand des 17. Juni war ja in erster Linie ein Aufstand gegen die SED. Das sieht Winkler doch stark mit einer westdeutschen Brille. Und sicher hat er auch recht, wenn er schreibt, die Ostdeutschen hatten keine Möglichkeit, sich der politischen Kultur des Westens zu öffnen. Das ist ja alles richtig, doch was folgt daraus? Daraus hätte doch spätestens im Herbst 89 folgen müssen, dass den Ostdeutschen nun die Möglichkeiten eröffnet werden, eigene demokratische Spielräume auszuprobieren. Natürlich alles auf eigene Weise, nicht nur der Bundesrepublik beizutreten und die westlichen Gesetze, Regeln und Institutionen allesamt, wie sie so sind, zu übernehmen. Und es ist kein Wunder, dass, wenn die Vereinigung strukturell so angelegt ist, dass sich im Osten dann viele als Bürger zweiter Klasse empfinden. Ich finde, mit einem historischen Abstand von 30 Jahren wäre eine derartige kritische Würdigung der Wiedervereinigung durchaus angemessen gewesen.
Beschäftigt sich Heinrich August Winkler denn auch mit dem Verhältnis zwischen Deutschland und Europa? Also wie Deutschland sich zur europäischen Integration verhält?
Ja, durchaus. Er beschreibt da ziemlich genau, wie der französische Präsident Mitterrand etwa Anfang der 90er Jahre auf die Wirtschaftskraft eines vereinigten Deutschlands reagierte, nämlich indem er auf eine beschleunigte Einführung des Euro pochte. Und wörtlich heißt es dann bei Winkler, in der Praxis hieß das der monetären Einigung Westeuropas den Vorrang vor der politischen Einigung einzuräumen. Dieses schwierige Verhältnis zwischen wirtschaftlicher und politischer Einigung beschäftigt uns ja seitdem. Joschka Fischer etwa hatte im Jahr 2000 die volle Parlamentarisierung in der Europäischen Föderation gefordert und sich dabei eine Abfuhr von Frankreich und Großbritannien geholt. Die Folge war, wie Winkler völlig richtig ausführt, dass der Euro nicht zu einem engeren Zusammenwachsen Europas geführt hat, sondern zu vermehrten Spannungen innerhalb der Währungsgemeinschaft. Und relativ enttäuscht formuliert dann Winkler, der überfällige öffentliche Diskurs über die Finalität des europäischen Einigungsprozesses fand nicht statt.
Wie lautet denn das Resümee seiner kurz gefassten Geschichte der Deutschen?
Winkler warnt vor einem neuerlichen deutschen Sonderweg. Er wehrt sich gegen eine moralische Überheblichkeit der Deutschen, als ob diese eine Mission hätten. Und er schreibt, der Glaube, die unermessliche Schuld, die Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus auf sich geladen hatte, ließe sich dadurch wiedergutmachen, dass sich Deutschland moralischer verhält als andere Nationen, ist ein Irrglaube. Er befürchtet also da einen Rückfall in die Tradition der deutschen Innerlichkeit. Deutschland würde sich dadurch nur der politischen Kultur des Westens entfremden, wenn es dieser alten Versuchung nachgäbe und allen Umständen sittlich besser sein zu wollen als andere Nationen. Entsprechend warnt er die Deutschen, sich da nicht zur moralischen Leitnation Europas aufzuschwingen, und stattdessen plädiert er für einen nüchternen, am normativen Erbe des Westens ausgerichteten Realismus.
Geht Winkler denn auch auf aktuelle Fragen wie etwa die Corona-Krise und ihre möglichen Auswirkungen auf die demokratischen Entwicklungen in Deutschland ein?
Ja, in einem Schlusskapitel macht sich Winkler darüber Gedanken, aber er bleibt relativ vorsichtig und lässt die Frage im Grunde offen. Da hätte er für meinen Geschmack durchaus etwas prononcierter formulieren können. Denn im Rahmen seiner Argumentation wäre es ja nahegelegen, dass mit der Verminderung der Wirkungskraft des Protestantismus in Deutschland auch die Verantwortungsethik deutlich nachlässt. Die jüngsten Anti-Corona-Demonstrationen hätte Winkler dafür als Beweis nehmen können. Andererseits wäre das Nachlassen der Verantwortungsethik durchaus erstaunlich, wenn man an die starke Friday-for-Future-Bewegung im vergangenen Jahr denkt. Dort ging es um die Verantwortung fürs Klima, für die Umwelt, Verantwortung für die Zukunft, für die kommenden Generationen. Wir sehen also in den letzten Jahren sowohl eine starke Verantwortungsethik bei der jüngeren Generation als auch ein Nachlassen dieser Ethik bei den Anti-Corona-Demonstrationen. Es bleibt spannend.
Konrad Ley las für Andruck das neue Buch von Heinrich August Winkler: Wie wir wurden, was wir sind. Eine kurze Geschichte der Deutschen. Es ist bei CH Beck verlegt. 255 Seiten kosten 22 Euro. Die Frage, ob jetzt der Mensch oder doch die Maschine die eigentliche Macht besitzt, diese Frage bekommt im Zeitalter des Internets und der digitalen Technik noch einmal eine ganz neue Bedeutung. Denn zunehmend alle Bereiche des Lebens und des Wirtschaftens werden digitalisiert. Der Algorithmus übernimmt mehr und mehr also Entscheidungen, greift in das Leben vieler Menschen ein. Überwältigend groß ist jetzt schon die Macht der digitalen Konzerne im Silicon Valley und damit die Bedrohung für Demokratie und Freiheit. So analysieren es zumindest Paul Nemitz und Matthias Pfeffer in ihrem Buch Prinzip Mensch – Macht, Freiheit und Demokratie im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Paul Nemitz ist Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung und war maßgeblich an der Einführung der EU-Datenschutzgrundverordnung beteiligt. Matthias Pfeffer beschäftigt sich als Fernsehjournalist und Produzent mit dem Thema künstliche Intelligenz. Michael Mayer hat ihr Buch gelesen und beginnt mit einem Zitat, das dem einen oder der anderen bekannt vorkommen könnte.
Der Ordnungen sind viel, doch wer ordnet?
Mit diesem Zitat aus der Antigone von Sophokles beginnt die umfassende Analyse von Paul Nemitz und Matthias Pfeffer. Prinzip Mensch ist, ohne Übertreibung, in seiner Spannbreite eines der umfassendsten Bücher zur Situation der Wirtschaft und Demokratie in Zeiten des digitalen Umbruchs. Die Leitfrage des Buches ist, wer entscheidet eigentlich über die Fragen der digitalen Zukunft? Die großen Konzerne oder die Politik? Also wir alle. Nemitz und Pfeffer ziehen bei ihrer Analyse häufig Philosophen zu Rate, antike ebenso wie zeitgenössische. Die Philosophie dient den Autoren als Mittel zur Analyse der Verhältnisse in der digitalen Welt. Das Buch ist unterteilt in 6 große Oberkapitel. Jedes für sich könnte fast für ein eigenes Buch reichen. Zunächst geht es um die Kritik an der technologischen Macht, die Algorithmen und große Konzerne ausüben. Weiter über das Welt- und Menschenbild des von den Autoren so bezeichneten digitalen Komplexes. Später geht es um die Analyse, wie Recht und Demokratie systematisch unterminiert werden. Am Schluss legen die Autoren ausführlich ihre Sicht der Dinge dar, was politisch getan werden müsste, um die Machtkonzentration der sogenannten GAFAM-Konzerne aufzulösen, namentlich also Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Da das Buch im März dieses Jahres fertig wurde, bleibt das Thema Corona und wie die Pandemie möglicherweise Politik und Digitalwirtschaft langfristig verändern werden, weitgehend außen vor. Nur im Vorwort wird der Aspekt kurz erwähnt. Das ist zwar schade, schmälert aber nicht den Wert der Analyse. Die Autoren beschreiben zunächst, was Macht, vor allem politische Macht, eigentlich bedeutet und zitieren bekannte Philosophen wie Hans Jonas, Hannah Arendt und Max Weber. Webers These, Macht sei der Wille, notfalls auch gegen Widerstände etwas durchzusetzen, erscheint Nemitz und Pfeffer als beste Analogie zu den derzeitigen Zuständen der Digitalwirtschaft. Sie prognostizieren, und das in einer klaren und verständlichen Sprache, dass angesichts einer immer rasanteren Entwicklung nicht mehr viel Zeit bleibt, gegen die sogenannte kalifornische Ideologie anzugehen. Und die besteht ihrer Ansicht nach darin, das ursprüngliche Versprechen, im Netz grenzenlos zu kommunizieren und den Nutzern und Nutzerinnen ein personalisiertes Angebot anzubieten, gnadenlos kommerzialisiert wurde. Die kalifornische Ideologie begründet sich durch verschiedene Elemente wie Kybernetik, Systemtheorie und dem sogenannten Dataismus.
Dem Glauben daran, dass der Mensch nicht mehr ist als ein steuerbares Wesen, das man getrost manipulieren darf.
Den ideologischen Überbau zum Dataismus lieferte unter anderem der Autor, Unternehmer und Hippie-Philosoph Stuart Brand.
Brand setzte eine gefährliche Übertreibung und Fehlannahme in die Welt, die von führenden Unternehmen im Silicon Valley bis heute verbreitet wird. Es ist ihr erstes Gebot geworden, dass sich alle Probleme durch Technik bzw. Computer lösen lassen, die ihrerseits keine Fehler machen. Sie übersehen dabei, dass die Reduktion menschlichen Handelns auf technisches Handeln selbst wieder ein mythologisches und nicht rationales Glaubenssystem hervorbringt, das sie doch eigentlich im Namen technischer Rationalität überwinden wollen. Die kalifornische Ideologie legt damit früh den Grundstein für die heutige Haltung der GAFAM-Konzerne. Technik löst Probleme besser als Politik. Eine Haltung, die in ihrer extremen Form folgert, dass Politik deshalb durch Technik zu ersetzen ist.
Obwohl die Gründer der kalifornischen Konzerne Gates, Zuckerberg, Jobs und andere ideologiefrei agieren wollten, schufen sie doch eine eigene Ideologie der allumfassenden Machbarkeit und letztlich der Unersetzlichkeit, schreiben die Autoren. Und noch schlimmer, es gehe auch um eine Ideologie der eigenen Regeln, wenn man so will, einer Ideologie des rechtsfreien Raumes. Die KI, die künstliche Intelligenz, beherrsche sich gewissermaßen selbst. All das lässt einen als Leser fragen, wie man der Übermacht der GAFAM-Konzerne Herr werden könnte. Darum geht es im zweiten Teil des Buches. Nemitz und Pfeffer plädieren dafür, den Kampf um faire und gleiche Bedingungen auch im Zeitalter des Technologiekapitalismus nicht aufzugeben. Und er müsse von Europa ausgehen. Sie fordern mehr Transparenz beim Thema Lobbyismus, etwa wenn Google und andere Unternehmen Lehrstühle, Studien oder Journalismusprojekte finanzieren. Zudem müsse man die technische Intelligenz einladen, zu Ingenieuren der Demokratie und der Freiheit zu werden, so Paul Nemitz.
Wir brauchen eine Fortsetzung der großen deutschen Tradition der Verantwortung für Technik, auch durch diejenigen, die die Technik herstellen. Und dazu gehört vielleicht auch, dass zum Beispiel für die Folgenabschätzung wir eine neue Art von Ausbildung von einigen Ingenieuren brauchen.
Was macht eine neue Technik mit Demokratie und Gesellschaft? Das sei bei allen Innovationen eine zentrale Frage, die es zu beantworten gelte. Immerhin, die Entwicklung der europäischen Datencloud Gaia-X oder das unlängst ergangene Urteil zum EU-US-Privacy-Shield lassen hoffen. Das Buch Prinzip Mensch ist in seiner Analyse der Verhältnisse in der Digitalwirtschaft eine hervorragende Grundlage für weitere Debatten und Meinungsbildung. Die Autoren betonen, das Buch beschreibt nur den Status quo. Auf einer begleitenden Website soll die Diskussion weitergehen. Auch wenn der Einfluss der großen Konzerne auf Politik, Wirtschaft, Journalismus enorm ist, wir Bürger dürften uns davon nicht einschüchtern lassen, schreiben Nemitz und Pfeffer. Ob man die Macht von Google, Facebook und Co. noch brechen kann? Darauf weiß auch dieses Buch keine endgültige Antwort. In jedem Fall eine große Aufgabe für die Politik, aber auch für uns alle.
Meint Michael Mayer über das Buch von Paul Nemitz und Matthias Pfeffer. Prinzip Mensch. Macht, Freiheit und Demokratie im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Es ist im Dietz Verlag erschienen, 432 Seiten, 26 Euro. Es gibt auch eine begleitende Webseite. Unter www.prinzipmensch.eu können Interessierte diskutieren und kommentieren. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Die Bilder gingen um die Welt. Ein betagter Angeklagter, auf einer Trage liegend, in eine weiße Decke gehüllt, eine Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen, wird er in den Gerichtssaal geschoben. Der 89-jährige Mann, John Demjanjuk, ein gebürtiger Ukrainer, war angeklagt als sogenannter Hilfswilliger der SS, der im Vernichtungslager Sobibor in mindestens 27.900 Fällen Beihilfe zum Mord geleistet haben sollte. Dieser Prozess vor dem Landgericht München, der 2009 begann und 2 Jahre dauerte, war der Höhepunkt einer mehr als 30-jährigen juristischen Auseinandersetzung um Demjanjuk, die 1987 in den USA begann und auch nach Israel führte. Das Münchner Urteil aber hat Geschichte geschrieben, denn hier wurde erstmals ein nicht-deutscher Wachmann eines NS-Todeslagers wegen Beihilfe zum Mord verurteilt und das zudem ohne konkreten Tatnachweis. Der amerikanische Rechtsprofessor Lawrence Douglas hat damals in München den Prozess verfolgt. In seinem jetzt auf Deutsch erschienenen Buch »Späte Korrektur« zeichnet er die gesamte Aufarbeitung nach. Otto Langels hat das Buch gelesen.
John Demjanjuk kann mehrere zweifelhafte Privilege für sich in Anspruch nehmen. Der gebürtige Ukrainer ist der wohl einzige US-Amerikaner, dem zweimal die Staatsbürgerschaft entzogen wurde. Er ist ferner der erste, dessen Gerichtsverfahren das israelische Fernsehen live übertrug. Und er ist wohl einer der wenigen, dem zweimal der Prozess gemacht wurde. Einmal in Jerusalem als Iwan der Schreckliche aus dem Lager Treblinka, das zweite Mal in München als Wachmann John Demjanjuk aus dem Lager Sobibor. Dort verfolgte der 89-Jährige die Verhandlung teilnahmslos im Rollstuhl oder auf einer Liege. Womit wir bereits bei einer Frage wären, die der amerikanische Jurist Lawrence Douglas, Professor am Amherst College in Massachusetts, in einer eindrucksvollen Darstellung aufwirft.
Der Fall zwingt uns, kritisch darüber nachzudenken, ob es gerecht ist, alte Männer wegen weit zurückliegender Verbrechen anzuklagen. Er fordert uns dazu auf, über das Wesen individueller Verantwortung bei staatlich organisierten Verbrechen zu reflektieren. Er verlangt von uns, über Charakter, Ursachen und mögliche Rechtfertigungen für die Kollaboration bei Gräueltaten nachzudenken.
Lawrence Douglas beleuchtet diese grundlegenden Fragen auf bemerkenswert hellsichtige und anschauliche Weise. Um eines der Ergebnisse gleich vorwegzunehmen. Der Autor ist der Ansicht, dass kein Verbrecher Nutznießer vergangener Versäumnisse und Fehler der Justiz sein darf. John Demjanjuks juristische Odyssee begann 1975, als US-Behörden Informationen bekamen, wonach der seit 1952 in Cleveland lebende Fordarbeiter während des Zweiten Weltkriegs Wachmann im Vernichtungslager Treblinka gewesen sei.
This information that the Americans
Diese Informationen, die die Amerikaner zusammentrugen, legten den Schluss nahe, dass Demjanjuk nicht nur einfacher Wachmann in dem Todeslager gewesen war, sondern ein berüchtigter Wachmann des Todeslagers, bekannt als Iwan der Schreckliche.
In einem aufsehenerregenden Ausbürgerungsverfahren, Douglas nennt es das spektakulärste der amerikanischen Geschichte, verlor Demjanjuk seine US-amerikanische Staatsbürgerschaft und wurde nach Israel ausgeliefert, wo er 1988 als Iwan der Schreckliche zum Tode verurteilt wurde.
Seine Verurteilung beruhte ausschließlich auf den Aussagen von Überlebenden des Lagers Treblinka. Sie alle schworen, mit absoluter Sicherheit in Demjanjuk ihren früheren Peiniger, Iwan den Schrecklichen, wiedererkannt zu haben.
Demjanjuk wartete 5 Jahre lang in einer israelischen Gefängniszelle auf sein Berufungsverfahren. Doch dann tauchten neue Dokumente aus sowjetischen Archiven auf, die eindeutig belegten, dass das israelische Gericht den falschen Iwan verurteilt hatte. John Demjanjuk hingegen, auch das bewiesen die Dokumente, hatte als sogenannter Hilfswilliger der SS im Todeslager Sobibor gedient. Er wurde freigesprochen, dem israelischen Gericht blieb eine irreversible juristische Katastrophe erspart. Es folgte das, was Lawrence Douglas mit einem feinen Sinn für Ironie die ewige Wiederkehr des John Demjanjuk nennt. Rückkehr in die USA, zweite Ausbürgerung und Ausweisung, Abschiebung, diesmal nach Deutschland, wo Demjanjuk in München ein weiterer Prozess erwartete. Die deutschen Juristen hatten inzwischen aus dem Desaster der israelischen Kollegen gelernt.
Mangels Zeugen, die auf den Angeklagten zeigen und sagen konnten, ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie er es getan hat, wurde der Münchner Prozess zu einem mit Mitteln der Geschichtswissenschaft durchgeführten Verfahren. Die belastenden Beweise stammten aus staubigen Archiven, nicht aus den Erinnerungen von Überlebenden.
Wer nach deutschem Recht wegen Beihilfe zum Mord angeklagt wird, dem muss eine konkrete Tatbeteiligung nachgewiesen werden, was unzählige NS-Verbrecher ungestraft davonkommen ließ. Doch im Fall John Demjanjuks beschritt die Anklage einen neuen Weg und ging von der Annahme aus, dass Sobibor ein reines Tötungszentrum gewesen war, mit einer kleinen Belegschaft aus SS und Trafniki-Wachmännern.
Die Theorie ging davon aus, dass alle Wachmänner in Sobibor am Tötungsprozess beteiligt gewesen waren, dass Demjanjuk als Wachmann in Sobibor seinen Dienst verrichtet und sich deshalb am Tötungsprozess beteiligt hatte.
Offen blieb zunächst noch die Frage, ob die SS Demjanjuk zur Mithilfe gezwungen hatte und er sich damit auf einen entschuldigenden Notstand berufen konnte. Doch Historiker wiesen darauf hin, dass die Trafniki sich frei bewegen konnten, für ihre Tätigkeit bezahlt wurden und ungefähr jeder Fünfte ohne schwerwiegende Konsequenzen desertiert war. Daraus schloss das Gericht, dass John Demjanjuk der SS freiwillig gedient hatte und verurteilte ihn zu 5 Jahren Haft.
Es war das erste Mal, dass ein deutsches Gericht einen der Tausenden von Gehilfen, die als Fußsoldaten am NS-Völkermord teilgenommen hatten, anklagte und zudem schuldig sprach. Dennoch lässt sich nicht bestreiten, dass deutsche Juristen jahrzehntelang die Geschichte entstellt hatten, indem sie die NS-Gräueltaten in den konventionellen Mordparagraphen pressten.
Lawrence Douglas' Studie ist mehr als eine gut geschriebene Darstellung der Demjanjuk-Prozesse. Der Autor gewährt Einblicke in die unterschiedlichen Rechtssysteme. Er beleuchtet das problematische Erinnerungsvermögen von Zeugen und die eklatanten Versäumnisse der deutschen Justiz und er macht deutlich, wie sich die Strafverfolgung von NS-Tätern im Lauf der Geschichte verändert hat. Ein beeindruckendes und außerordentlich lesenswertes Buch.
Otto Langels über Lawrence Douglas, späte Korrektur, die Prozesse gegen John Demjanjuk. Das Buch wurde aus dem Englischen von Felix Kurz übersetzt und ist der 29. Band aus der Reihe Geschichte des 20. Jahrhunderts des Waldstein Verlags. 297 Seiten gibt's für 38 Euro. Fast auf den Tag genau vor 50 Jahren begann eines der spannendsten Kapitel der jüngeren politischen Geschichte Chiles. Denn mit der Wahl von Salvador Allende zum Präsidenten am 4. September 1970 verbanden viele Chilenen die Hoffnung auf einen demokratischen Übergang hin zum Sozialismus. Aber schon 3 Jahre später übernahm das Militär nach einem blutigen Putsch die Macht und behielt sie 17 Jahre lang. Was vorher geschah, erzählen Carlos Reyes und Rodrigo Elgeta in einer Graphic Novel. Die Jahre von Allende heißt sie und Martin Reischke hat sie gelesen. Er beginnt seine Besprechung mit den Eindrücken des Erzählers, einem fiktiven amerikanischen Korrespondenten, der die Stimmung im Land einen Tag nach dem Putsch schildert.
12. September. Nach 18 Uhr herrschte jetzt Ausgangssperre. Wie so viele andere fand ich keinen Schlaf. Der Kongress war aufgelöst worden, die politischen Parteien abgeschafft. Die Militärjunta hatte die Kontrolle über das Land. Bestimmte Bücher verschwanden aus den Bibliotheken, bald würden das auch ihre Leser.
Chile am 12. September 1973. Am Vortag hatte das Militär den sozialistischen Präsidenten Salvador Allende aus dem Amt geputscht. Der, der da spricht, ist ein gewisser John Nitsch, ein fiktiver US-Amerikaner, der als Korrespondent aus Chile berichtet hat und sich nun an das Erlebte erinnert. Das dramatische Ende der sozialistischen Regierung, vor allem aber an die Höhen und Tiefen der 3 Jahre zuvor, in denen die Allende-Regierung versuchte, das südamerikanische Land politisch umzukrempeln. Carlos Reyes und Rodrigo Elgueta haben Nitsch zum Protagonisten ihrer Graphic Novel gemacht. Von den politischen und sozialen Kämpfen dieser Zeit erzählt der Band in klaren, ausdrucksstarken Bildern.
Im Jahr 1971 war Chile ein Land, das in vielerlei Hinsicht entfesselt war,
notiert der Reporter.
Die Menschen strömten auf die Straßen und trotz der Widrigkeiten wurden auf der Alameda Volksfeste begangen.
Immer mit dabei die Hymne der Unidad Popular, dem linken Parteienbündnis von Allende. Autor Reyes und Illustrator Elgueta wagen mit der Graphic Novel ein interessantes Experiment. Schließlich versuchen sie nicht nur, den Sound einer Epoche einzufangen, sondern auch die recht komplexen politischen Entwicklungen in Allendes Regierungszeit visuell und mit wenigen Worten zu erklären. Das ist ziemlich ambitioniert, zumal sie in ihrem Werk so viele politische Themen und Akteure streifen, dass Menschen ohne profunde Chile-Expertise an einigen Stellen überfordert sein dürften. Doch über diesen Makel kann man getrost hinwegblättern oder den Anhang lesen, der vor allem die kulturellen Referenzen des Bandes gut erklärt. Das große Verdienst des Werkes ist es aber, die Aufbruchsstimmung, Hoffnung und Freude dieser turbulenten Jahre wieder lebendig werden zu lassen, ohne die politischen Hintergründe aus den Augen zu verlieren. Reporter John Nitsch merkt schnell, dass sich die sozialistische Regierung Allendes nicht nur gegen die konservative Elite des Landes behaupten muss, die genauso wie die USA durch die Verstaatlichung von Schlüsselindustrien ihre wirtschaftlichen Interessen bedroht sieht und ein zweites Kuba fürchtet. Vielmehr wird die Regierung auch von radikal linken Kräften im Land attackiert, denen Allende zu viele Zugeständnisse an die Konservativen macht.
Vielleicht stimmte die These, dass der chilenische Weg zum Sozialismus keine wahrhafte Veränderung der Gesellschaftsstrukturen bewirken konnte, solange man bemüht war, den Spielregeln der Demokratie zu folgen. Genau damit aber hatte er sich die Beachtung erarbeitet, die man ihm schenkte, die Sympathie der vielen.
Notiert Nitsch. So sitzt Allende ständig zwischen den Stühlen, wie der Autoren treffend am Beispiel des Staatsbesuchs von Fidel Castro erläutern. Während die Linke den charismatischen kubanischen Revolutionsführer bejubelt, schürt der Besuch bei der Rechten die Angst vor einer kommunistischen Herrschaft in Chile. Als Geschenk hat Castro eine Kalaschnikow mitgebracht. Darauf eingraviert der Spruch »Meinem Freund Salvador Allende«, der mit anderen Mitteln dasselbe Ziel zu erreichen versucht. Dann nehmen die Ereignisse weiter Fahrt auf. Am 11. September 1973 rollen schließlich Panzer durch die chilenische Hauptstadt. Die Luftwaffe bombardiert den Präsidentenpalast. Dramatische schwarz-weiße Bildsequenzen zeigen, wie Allende trotzdem bis zum Schluss die Stellung hält. Ein Radiosender überträgt seine letzten Worte.
Werktätige meines Vaterlandes, ich glaube an Chile und sein Schicksal. Es werden andere Chilenen kommen. In diesen düsteren und bitteren Augenblicken, in denen sich der Verrat durchsetzt, sollt ihr wissen, dass ihr früher oder später, sehr bald, erneut die großen Alleen aufstoßen werdet, auf denen der würdige Mensch dem Aufbau einer besseren Gesellschaft entgegengeht. Es lebe Chile, es lebe das Volk, es leben die Werktätigen.
Mit der Kalaschnikow, die ihm Castro geschenkt hat, nimmt sich Allende das Leben. In der Graphic Novel sieht man nur die bekannte Hornbrille des Präsidenten, wie sie in Stücken zu Boden fällt. Ein starkes Bild für einen politischen Traum, der abrupt zu Ende geht.
Meint Martin Reischke über die Graphic Novel von Carlos Reyes und Rodrigo Elgueta, Die Jahre von Allende. Sie ist im Wiener Verlag Boho Books erschienen und wurde von Lea Hübner ins Deutsche übersetzt. 144 Seiten kosten 24 Euro.
Thank you.
1977 ist ein wichtiges Jahr für den Strafvollzug in Deutschland, denn da trat das Strafvollzugsgesetz in Kraft. Ab da sollte es bei einer gerichtlich verhängten Freiheitsstrafe nicht mehr um Schuld und Sühne gehen. Ab dann stand ein ganz anderes Ziel im Mittelpunkt, nämlich dass Gefangene lernen, für ihr Tun Verantwortung zu übernehmen, um so künftig ein Leben ohne Straftaten zu leben. Stichwort Resozialisierung. Dieses Ziel änderte sich auch nicht, als nach der Föderalismusreform von 2006 die Zuständigkeit an die Bundesländer ging und es mittlerweile 16 verschiedene Strafvollzugsgesetze gibt. Die Historikerin Annelie Ramsbrock vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam hat sich mit dem langen Weg bis zur Reform befasst. Geschlossene Gesellschaft, das Gefängnis als Sozialversuch, eine bundesdeutsche Geschichte, hat sie das daraus entstandene Buch genannt. Annette Wilmes.
Schon in den frühen 20er Jahren des 20. Jahrhunderts wollten liberale Juristen den Strafvollzug reformieren. Mit dem Ende der Weimarer Zeit verschwand dann jeder Reformgedanke. Die Insassen der Gefängnisse, Zucht- und Arbeitshäuser, die es damals noch gab, bekamen die Willkür und Brutalität des nationalsozialistischen Regimes unmittelbar zu spüren. Die Frage nach dem Sinn der Freiheitsstrafe stellte sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges neu. Die Alliierten wollten die Rehabilitierung der Strafgefangenen. Bis zur Reform im Strafvollzug war der Weg jedoch noch lang. Annelie Ramsbrock.
Zunächst musste das Strafrecht reformiert werden, weil der Strafvollzug auf dem Strafrecht basiert. Und so musste erstmal die große Strafrechtsreform beendet werden. Das war 1969 der Fall. Unter der Großen Koalition wurde das verabschiedet. Dann konnte man sich tatsächlich mit der Reform des Strafvollzugs intensiv beschäftigen.
Als einheitliche Strafe wurde 1969 die Freiheitsstrafe eingeführt. Zuchthaus und Arbeitshaus waren abgeschafft. Außerdem gab es mehr Möglichkeiten, lediglich eine Geldstrafe zu verhängen oder eine Strafe zur Bewährung auszusetzen. Die Zustände hinter Gittern blieben jedoch die alten. Wie unmenschlich das Leben im Knast auch in den 60er Jahren noch sein konnte, zeigte die Klingelpütz-Affäre. In der Kölner Haftanstalt wurde ein Gefangener zu Tode gefoltert, ein anderer in den Selbstmord getrieben, viele wurden misshandelt. In einer Hamburger Zelle starb der Gefangene Ernst Hase an den Folgen von brutalen Schlägen mit dem Gummiknüppel. Annelie Ramsbrock schreibt:
Beide Fälle, der Klingelpütz-Skandal und der Fall Hase, machten zum einen deutlich, welches Maß an Gewalt in westdeutschen Gefängnissen vorkommen konnte. Und zum anderen erinnerten sie daran, dass die meisten Gefängnisse in beiden deutschen Staaten aus dem 19. Jahrhundert stammten und in panoptischer Bauweise auf permanente Überwachung ausgerichtet konstruiert worden waren. Tageslicht gab es kaum und nicht selten mussten drei Gefangene gemeinsam in einer Kübelzelle miteinander auskommen.
Zustände, die in einem demokratischen Rechtsstaat unhaltbar waren. Der Resozialisierungsgedanke kam wieder auf und bestimmte die westdeutschen Debatten. Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass die Menschenwürde und das Sozialstaatsprinzip zu den unveräußerlichen Menschenrechten zählen, die auch für Gefangene gelten. Dies alles mündete im Strafvollzugsgesetz. Wichtig wurde auch die sozialpädagogische und psychologische Ausbildung der Vollzugsbediensteten, die vorher nicht stattgefunden hatte.
Das begann tatsächlich seit Mitte der 60er Jahre, als zunehmend deutlich wurde, dass das Gefängnis ein sozialer Dienst sein soll. Da sollten auch entsprechend die Aufsichtsbeamten so geschult werden, dass sie in der Lage sind, einen sozialen Dienst zu erfüllen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch in den 70er Jahren noch Skandale finden, in denen Aufsichtsbeamte Gefangene malträtieren.
Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich angeglichen werden, heißt es im Strafvollzugsgesetz. Hinter dicken Mauern und schweren Gittern scheint das kaum möglich zu sein. Es sind aber nicht nur die äußeren Bedingungen, die die Resozialisierung im Knast behindern. Annelie Ramsbrock beschreibt eindrücklich, wie sich Subkulturen und Abhängigkeitsverhältnisse unter den Gefangenen entwickeln. Auch der Umgang mit Sexualstraftätern erscheint widersprüchlich und fragwürdig. Es stehen Sozialtherapie und Kastration als Behandlungsmöglichkeiten nebeneinander. Dass die chirurgische Kastration bis heute erlaubt ist, soweit der Gefangene einwilligt, ist kaum zu fassen, zumal es seit 2011 die Empfehlung des Europarates an die Bundesrepublik Deutschland gibt, die Kastration einzustellen. Geschlossene Gesellschaft heißt das Buch von Annelie Ramsbrock. Gemeint ist die Gefängnisgesellschaft mit ihren besonderen Umgangsformen und ihrer eigenen Verhaltenslogik. Geschlossen sei jedoch auch die Gesellschaft außerhalb der Mauern. Sie mache dicht, wenn die Gefangenen nach der Entlassung gesellschaftliche Unterstützung brauchen, meint Annelie Ramsbrock.
Besonders deutlich zeigt sich das bei der Resozialisierung außerhalb des Gefängnisses, wenn es um tatsächliche Integration geht, sei es Wohnungssuche, Arbeitsfindung. Wenn jemand einmal im Gefängnis saß, hat er oder sie Probleme, integriert zu werden. Insofern ist auch tatsächlich die freie Gesellschaft eine geschlossene Gesellschaft, zumindest gegenüber vermeintlich devianten Mitbürgerinnen und Mitbürgern.
Das Fazit von Annelie Ramsbrock: Resozialisierung wurde nie ernsthaft versucht.
Es ist kurz gesagt die Entwicklung einer paradoxen Idee, die mit dem Gefängnis entstand und bis heute mit ihm verbunden ist. Einen Menschen aus der Gesellschaft auszuschließen, um ihm beizubringen, wie er sich innerhalb der Gesellschaft zu verhalten hat.
Die Bestandsaufnahme der Historikerin endet 1985. In den 35 Jahren danach hat sich im Strafvollzug einiges geändert, auch zum Positiven. Aber es gibt immer noch die Haftanstalten mit ihren hohen Mauern und ihrem eigenen Innenleben. Alternativen wurden nur zaghaft entwickelt, etwa beim Jugendstrafvollzug in freien Formen, wo verurteilte Straftäter in Wohngruppen ohne Zäune und Stacheldraht auf ein nicht kriminelles Leben vorbereitet werden. Historiker haben sich bisher meist darauf beschränkt, Strafvollzug in totalitären Staaten zu untersuchen. Annelie Ramsbrock indes zeigt eindrucksvoll, wie Repression in einem demokratischen Rechtsstaat funktioniert und wo die Probleme in der Vergangenheit lagen. Daraus ließe sich für die Zukunft lernen.
Meint Annette Wilmes über das Buch von Annelie Ramsbrock, Geschlossene Gesellschaft, das Gefängnis als Sozialversuch, eine bundesdeutsche Geschichte. Es ist im Fischer Verlag erschienen, 416 Seiten, 25 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. In der nächsten Woche beschäftigt uns unter anderem das neue Buch von Max Czollek, Gegenwartsbewältigung. Der Berliner Publizist will es als Streitschrift verstehen. Schon sein Buch Desintegriert euch war vor 2 Jahren ja stark diskutiert. Wenn Sie aber gerade jetzt Lust haben auf ein neues Buch, der Buchladen Ihres Vertrauens aber schon die Türen schließt, schauen Sie doch mal auf unsere Seite deutschlandfunk.de oder in unsere kostenlose Audiothek-App. Da finden Sie außer unseren aktuellen Besprechungen auch viele andere Bücher, die das Lesen lohnen und natürlich auch die ganze Sendung zum Nachhören. Am Mikrofon bis hierhin Melanie Longerich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.